traurige, aber doch hochinteressante Geschichten. Übergriffigen Kommentaren und Vorgaben, auch von Ihnen persönlich, bitte ich so höflich wie bestimmt Abstand zu nehmen und werde mich dagegen künftig auch berufsrechtlich gegen Sie persönlich wehren.
Hast du garstig? Hast um Informationen gebeten?
Ja.
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Moin Steffi.
Ich habe folgendes Stichwort von dir. Step by Step, Stufenklage und Restitution. Worum geht's?
Ja, die Stufenklage ist ja ein wunderschönes Instrument, um erst Auskunft zu bekommen, dann in der zweiten Stufe sich die Richtigkeit der Auskunft versichern zu lassen, ein Eides statt, und in der dritten Stufe dann auf möglicherweise Leistung, das heißt Zahlung meistens, zu klagen. Insofern ist die Stufenklage ein hochinteressantes Instrument, wo man drei Anträge in einer Klage verfolgen kann und es wird dann konsekutiv von den Gerichten abgearbeitet. Es gibt viele Bereiche, in denen die Stufenklage sozusagen das Mittel der Wahl ist. Da ich sozusagen immer für die etwas abseitigen Rechtsgebiete zuständig bin, interessanterweise auch im Restitutionsbereich, also wo es darum geht, Kunstwerke zum Beispiel zu restituieren. Dieser Bereich, also auch schon die Restitution von Grundstücken, war und ist ein Bereich, wo viele sich tummeln, die dort manchmal so den Anstand hinter sich lassen und einfach auch wegen des Ungleichgewichtes zwischen den Mandanten, den wissenden Anwälten und der mächtigen Bundesrepublik. Also oft war es eben ein Antragsteller aus Chile, der per Zufall erfuhr, dass er noch ein Objekt hat, das er möglicherweise zurückbekommen kann. Ein Anwalt, der dazwischen steht, und einer Behörde, die zunächst einmal brachial Nein sagt. Und das über mittlerweile 30 Jahre. So, daraus haben sich, ja, seit 1990 kann man ja vermehrt Anträge stellen. Da gab es dann Fristen. Also die Grundstücksrestitution ist im Prinzip zu Ende. Da gibt es noch ein paar. Immer wenn man in ostdeutschen Städten ein zerfallenes Haus sieht, dann weiß man, da streiten sie sich heute noch drum und die Verwaltungsgerichte entscheiden nicht. Die Kunst der Restitution ist ein hochinteressantes, hochspannendes und auch sehr schönes Gebiet, weil es immer einfach um tolle Kunst, traurige, aber doch hochinteressante Geschichten geht und das reizt mich daran. So, deshalb bin ich jetzt zu folgendem Fall gekommen. Es gibt in diesem Bereich der Kunstrestitution meistens Kunstgeschichtler, die herumsuchen und versuchen herauszubekommen, wo die Bundesrepublik die geraubten Kunstgüter denn versteckt hat. Ich sage das so, weil ich vor 10 Jahren mal das Auswärtige Amt angefragt habe, ob denn bei ihm irgendwelche Hauptkunst noch läge. Die Antwort war nein. Und ich weiß seit einem Monat, dass eine Botschaft gerade eingewilligt hat, ein Kunstwerk zu restituieren. Also auch dort kriegt man falsche Auskünfte. Der Bundestag hatte ja auch mal das Thema, hat dann widerwillig zugegeben, dass er auch ein paar Werke hatte und so weiter und so fort. Der Großteil der Kunstwerke befindet sich aber weiterhin in Sammlungen, oft in Archiven versteckt von Museen. Und sie haben zwar alle das Geld für die Provenienzrecherche gerne entgegengenommen, aber wenn so etwas entdeckt wird, führt das nicht notwendigerweise dazu, dass es auch restituiert wird. Das hängt dann am Direktor der Stiftung oder der Behörde. Wie wir von der Bayerischen Gemäldesammlung wissen, wollte dort selbst der Direktor oder befürwortete die Restitution des Picasso-Gemäldes an die Erben Mendelssohn. Er wurde dann aber von seinem Staatsminister für Kultur, Kultusminister, so zurückgehalten und zurückgepfiffen. Das geht ja schon seit Jahren durch die Süddeutsche Zeitung etc. Also man sieht, auf dem Instanzenwege gibt es viele, die Nein sagen. So, das Verdienst der Provenienzrechercheure ist natürlich, ein solches Werk gefunden zu haben. Und nun stehen Sie vor der Aufgabe, was mache ich dann, wenn ich das dem Interessenten gebe? Fairerweise sagt er vielen Dank. Und die Arbeit, oft jahrelange Arbeit der Provenienzrecherche, wird manchmal bezahlt, aber nicht immer. Ja? Es gibt natürlich auch Berechtigte, die tatsächlich solche Recherchen viel Geld kosten lassen. Aber das ist nur im Rahmen von einigen großen Sammlungen der Fall, die damals von den Nazis geplündert wurden. Der normale Geflüchtete meint, irgendwo sei ein Botticelli. Der stellt aber dafür nicht jemanden ein. Und meistens sind die Werke eben auch kein Botticelli, sondern irgendwie ein normaler, freundlicher Maler, den man in den 20er Jahren gesammelt hat, der aber heute vielleicht 20.000 bis 50.000 Euro wert ist. Das lohnt dann leider nicht, dafür eine Recherche einzustellen. Wie gesagt, der Steuerzahler bezahlt die Provenienzrecherche in vielen Museen. Sie führt aber nicht notwendigerweise zur Restitution. Gut, hier hatten jetzt mehrere Provenienzrechercheure durchaus wertvolle Bilder gefunden, etwa im Wert von 250.000 Euro. Das ist ja schön. Und haben nun einen Treuhandvertrag geschlossen mit einem Münchner Anwalt, der auch für Restitution bekannt ist, und haben gesagt, wir teilen uns den Erlös und du vertrittst die Erben gegenüber dem entsprechenden Museum. So. Kaum war das Museum gefunden, kontaktiert und auch letztendlich bereit zur Herausgabe, sagte der Anwalt, ich kündige den Treuhandvertrag. Ja. Man muss dazu wissen, der Treuhandvertrag war so weise geschlossen, dass er eine Kündigung aus ordentlichem Grund ausschloss. Denn sonst könnte ja, wie beim Maklervertrag, kaum hat der Makler die Sache sozusagen, die Information weitergegeben, kündigt der Auftraggeber und weigert sich, die Maklerprovision zu zahlen. Das geht ja auch fairerweise nicht. Ja, hier meinte dieser Anwalt einfach, das kündigen zu können, und verweigerte dann auch jede Auskunft, was er denn erhalten habe, Widerstand der Restitution sei und so weiter. Also er versuchte schlichtweg, die Provenienzrechercheure aus dem Geschäft, was er mit den Erben dann weiter betrieb, herauszuhalten. So, das fand ich nicht so richtig fein. Und deshalb habe ich also gerne das Mandat übernommen und habe dann auch den Kollegen geschrieben und habe gesagt, wir würden gerne Auskunft haben und ich wäre sehr dafür, dass sozusagen die Parteien sich wieder alle mäßigten und in Ruhe die Sache klärten. Und habe dann darauf verwiesen, dass eben die Kündigung, eine einfache Kündigung, also ordentliche Kündigung, nicht möglich sei. So, das war meine Anfrage vom 18. Februar, also das ist alles relativ neu. Und kriegte dann eine Antwort zurück, dass er sagte, er schulde mir gar nichts. Und jetzt etwas, wo man dann denkt, okay, wir Anwälte sind auch nur Menschen. In dem Mail vom 19. Februar, also er hat schnell geantwortet, von weiteren Belästigungen, übergriffigen Kommentaren und Vorgaben, auch von Ihnen persönlich, bitte ich so höflich wie bestimmt Abstand zu nehmen und werde mich dagegen künftig auch berufsrechtlich gegen Sie persönlich wehren. Punkt. Ich habe auch darüber hinaus unzählige hochkarätige Millionenmandate, die Sie rein gar nichts angehen. So.
Christoph, warst du garstig? Hast um Informationen gebeten?
Ja, also ich habe es wirklich und mein einzig böser Satz war, auch hier gebe ich Ihnen gerne noch einmal die Chance, sich einzufangen. Denn er hatte mit einem ausgesprochen bösen Brief an meine Mandanten die beschimpft. Und das war also der einzige Satz, an dem man irgendwie rütteln könnte.
Um Mäßigung gebeten, Christoph. Wieder schlägst du über die Stränge. Ich glaube, es hackt.
Ja, ja. Also
wo er doch Millionen Mandanten hat.
Die mich gar nichts angehen, zu denen ich auch gar nichts gefragt hatte. Also,
wollte ich gerade sagen, hast du danach gefragt? Nee, ne?
Geht mich nichts an. Also frage ich mich danach. Ja, aber
okay.
So, und da hilft jetzt wohl leider nur die Stufenklage. Und auch dann die schöne Frage, wenn er in seinem Mail irgendwo so ein bisschen geantwortet hat, wie wirkt sich das aus auf Stufe 1? Dann hatte ich ihn nicht nur danach gefragt, wie der Stand ist, sondern auch, was er erhalten hat. und so weiter. Also das wird eine spannende Stufenklage. Vielleicht noch zum Streitwert. Der Streitwert der Stufenklage bemisst sich nach dem wirtschaftlichen Interesse. Das heißt, nach dem, was man auf Stufe 3 denn gerne hätte, gezahlt bekommen hätte. Macht ja auch Sinn. Ja, das heißt, für die Stufe 1 und 2, nämlich Auskunft und Versicherung als Stadt, zahlt man in Anführungszeichen nichts. Das, finde ich, macht die Stufenklage auch ausgesprochen attraktiv.
Ja.
Und deshalb werden wir jetzt so vor das Landgericht München gehen und dort herausfinden, was denn alles in diesem schönen Fall passiert ist. Und die erste Frage ist natürlich, konnte und hat er wirksam diesen Treuhandvertrag gekündigt, trotz des Ausschlusses der ordentlichen Kündigung. Er beruft sich jetzt natürlich auch auf eine Kündigung aus wichtigem Grund und ist empört und beleidigt über irgendeine Erklärung meiner Mandanten. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und selbst wenn der Treuhandvertrag wirksam gekündigt worden wäre, sehe ich eben auch eine nachvertragliche Pflicht zur Auskunftsgebung. Ja, das wird
gerade sagen, das ist spannender. Ja,
ja, ich kann ja nicht was kündigen und dann sagen, jetzt sind sämtliche Pflichten aus dem Treuhandverhältnis erloschen. Schön wäre es für jemanden, der dann Makler oder ähnliche beauftragt.
Also ich würde sagen, das wäre im Geschäftsalltag ja mega praktisch.
Ja, nee. So,
so funktioniert es halt nicht.
Mega praktisch, mega unfair. Also, nicht? Aber das sind so die Sachen, wo man dann denkt, ah, es wäre gut, wenn alle mal ein bisschen zurückruderten und sich nicht ganz so wichtig nehmen. Aber vielleicht erreichen wir ja das durch eine gute Verhandlungsführung durch den Vorsitzenden Richter.
Ja, vielleicht kann man das ja befrieden. Also ich wundere mich so ein bisschen und komme nicht dahinter. Warum? Why? Also es ist so völlig unnötig. Aber Christoph, da kann ich dann mal weiterhelfen. Also wenn das große, große berufsrechtliche Verfahren kommt, weil du um Mäßigung gebeten hast, mit Berufsrecht kenne ich mich aus, ich vertrete dich dann.
Da wäre ich dir sehr dankbar, denn ich schüttle mich vor Furcht vor diesem Verfahren.
Ich sehe es. Ich sehe es.
Meine Akte würde noch etwas dicker, aber nicht wesentlich schmerzvoller.
Das glaube ich. Also absurd. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil das ja auch rechtlich ganz spannend ist.
Ja.
Und wird man auch mal sehen, mit dem Streitwert finde ich auch ganz interessant. Dann freue ich mich drauf, wie das weitergeht. Dank dir, Christoph.
Vielen Dank. Bis.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.